Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan und ich bin euer Host. Heute wieder zu Gast Professor Dr. Matthias Stickler. Es ist der zweite Besuch von ihm. In der ersten Runde haben wir über die Geschichte des CVs gesprochen. Heute ist er hier als Gast, wo er im Zentrum steht. Wir reden über ihn als Historiker, als Professor an der Uni Würzburg und wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Hochschulkunde. Wie schon in der ersten Folge gesagt, seine Forschungsschwerpunkte reichen von Flucht und Vertreibung bis zur Universitäts- und Studentengeschichte. Er ist Philister Senior der KDSTV Gothia Würzburg und Bannphilister der KV Capitolina Rom. Damit haben wir auch den zweiten Kapitolin hier auch bei uns sitzen. Der erste war ja Nikodemus Schnabel, der auch schon zweimal in diesem Talk war. Und Matthias kennt das Verbindungswesen, also beziehungsweise auch die Geschichte aus erster und bester Hand. Freut euch auf eine spannende Reise durch die Geschichte, Tradition und außergewöhnlichen Anekdoten aus seiner Zeit als Korporierter. Matthias, du hast dich ja sehr intensiv mit Universitäts- und Studentengeschichte beschäftigt. Wenn du eine Zeitmaschine hättest und eine Verbindung in einer historischen Epoche besuchen könntest, wo würdest du landen und warum?
Also ich würde gern mal eine Zeitreise in eine mittelgroße deutsche Universität so um 1900 unternehmen. Und also in die angeblich gute alte Zeit des Verbindungswesens. Das ist ja etwas, was heute auch immer gern idealisiert wird, oder alte Burschenherrlichkeit, da denkt man mal daran. Und aus meinen Forschungen glaube ich zu wissen, dass das gar nicht so ideal eigentlich auch oft war. Und das würde mich mal interessieren, jetzt mal als Zeitzeuge sowas mir mal anzuschauen, wie es damals an einer mitteldeutschen Universität zuging, einer mittelgroßen Universität zuging und wie man da als Student, als Professor gelebt hat. Das weiß ich halt bisher leider nur aus Büchern. Das wäre mal eine tolle Sache, wenn das möglich wäre.
Wenn du dann nach Kopfgeld deiner Hörerschaft bezahlt worden wärst.
Ja, ja, also das hat es ja noch lang gegeben, also die Hörgelder. Also das ist ja erst so in den 70er Jahren abgeschafft worden. Also die Hörgelder, das war ja die alte Form von Studiengebühren. Ne? War auch gar nicht so schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Also sowohl mein Vater als auch mein Schwiegervater haben in den 60er Jahren Hörgelder bezahlt. Und das belohnte natürlich auch gute Lehrer. Wer gut gelehrt hat, der hat da ein erhebliches Nebeneinkommen erzielen können. Und für Privatdozenten war das damals ja sogar die einzige Form des Einkommens, weil Privatdozenten in der Regel, also wenn sie keine andere Stelle hatten, da wurden die für nichts bezahlt. Ne? Und insofern, die Hörgelder, das war, finde ich, etwas, das war eine Errungenschaft.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich, die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Ja, schade, dass das abgeschafft worden ist. Aber da musste man sich so damals auch als Student auch immer auch in so ein, also ein Buch eintragen vorne beim Professor, dass man halt auch teilgenommen hat, ne? Weil die Unterschriften dann ausschlaggebend waren und die Anzahl.
Ja, ja, sicher. Man hat dann, also da wurde dann Buch drüber geführt. Also wer sozusagen, man musste sich anmelden und dann musste man eben diese Hörgelder auch entsprechend entrichten. Das ist kontrolliert worden. Ich meine, das waren ja kleinere Verhältnisse als heute. Das waren ja nicht hunderte von Studenten, die da ankamen. Das wäre heute wahrscheinlich nur noch schwer verwaltbar, wenn man das so machen wollte. Aber das hat man gemacht und es gab ja damals auch einen Veranstaltungstypus. Da kann ich mich noch erinnern, in meiner Studentenzeit ist das gelegentlich sogar noch so geschrieben worden. Es gab Veranstaltungen, die waren privatissime et gratis. Mhm. Und privatissime heißt nur mit persönlicher Einladung des Professors. Und gratis heißt, es kostete keine Studiengebühren. Das war das, was man heute landläufig so als Oberseminare bezeichnet. Die waren häufig privatissime et gratis, weil da hat dann der Professor selber entschieden, wer kommen kann. Und dann hat es auch nichts gekostet.
Auch gut. Ja, ich meine, das fehlt ja auch so ein bisschen, dass man so in einen kleineren Kreis eines Professors aufgenommen wird, wenn man besondere Leistungen halt im Studium zeigt. Das wird ja mal so ein bisschen die anonyme Massenuniversität aufbrechen. Also ich habe dieses Gefühl, was du ja gerade beschreibst, hatte ich erst im Doktorandenkolloquium, muss ich sagen, wo man das Gefühl hatte, jetzt ist man Teil einer ganz kleinen letzten Gruppe, weil darüber gibt es nichts mehr im Studierendenstatus.
Ja, genau. Also ich meine, es haben sich ja manche Dinge auch erhalten aus der sogenannten guten alten Zeit. Und je nachdem, wie man solche Oberseminare veranstaltet oder Doktorandenseminare, Doktorandenkolloquium, kann man das natürlich auch heute in einer Art und Weise machen, dass man dann merkt, da ist dann ein kleiner Kreis versammelt von Studenten, die also mit dem Professor einfach ein besonderes Lehrer-Schüler-Verhältnis haben. Und sowas finde ich auch, das macht auch eine humane Universität aus, dass es neben dem rein wissenschaftlichen, dem rein dienstlichen auch noch eine persönliche Beziehung zwischen Professoren und Studenten gibt.
Ja, das ist wichtig und das ist kaum noch möglich, außer man schafft es halt, glaube ich, relativ schnell als Werkstudent an den Lehrstuhl. Dann kann man, wenn man sich, glaube ich, gut anstellt, ein gutes Verhältnis aufbauen. Ja. Aber das ist ja auch häufig mit Zeitverträgen auch verbunden.
Ja, sicher. Ich meine, es ist heute so. Ich meine, wir haben natürlich durch die enorme Aufblähung der Universitäten, ist es schwieriger geworden, wirklich gute Leute kennenzulernen und zu finden. Aber es gibt sie natürlich. Es ist ja nicht so, dass das einfach ein Niedergang wäre, sondern meine Erfahrung ist auch, die guten Leute gibt es nach wie vor. Und man muss sich halt die Mühe geben, die zu finden und dann versuchen, die entsprechend zu fördern. Und das ist heute unter den neuen Bedingungen nicht mehr ganz so einfach, aber es geht.
Du bist ja selber Philister Senior, beziehungsweise in den anderen Verbindungen ist das die Bezeichnung für einen Altherrenvorsitzenden. Gab es einen prägenden Moment in deiner Verbindungslaufbahn, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Vielleicht einen, bei dem du dachtest, jetzt verstehe ich, was das Verbindungsleben, den Lebensbund halt wirklich ausmacht.
Also mich hat als Student eigentlich immer fasziniert, dieser Austausch mit unseren alten Herren. Also das ist etwas, wo ich mir gedacht habe, also man konnte da alten Herren begegnen, die also auch wirklich Führungspositionen hatten in der Wirtschaft oder auch in der Politik. Und mit denen konnte man sich ganz normal unterhalten. Man durfte du sagen und es hat sich ein Vertrauensverhältnis entwickelt. Und das fand ich immer wirklich ein tolles Erlebnis, dass man als relativ junger Mensch hier Zugang zu Persönlichkeiten hatte, von denen man auch eine ganze Menge lernen konnte. Und das ist etwas, wo ich mich immer bemüht habe und mich auch immer noch bemühe, dass ich das auch versuche, so zu leben mit heutigen Aktiven. Also ob das Bundesbrüder sind oder auch Kartellbrüder oder sonst wie. Also dass man dieses Lebensbundprinzip, das ist, glaube ich, schon etwas, was sehr wertvoll ist, was die Verbindungen auch ausmacht und wo man immer daran arbeiten muss, dass man dieses Lebensbundprinzip wirklich lebt.
Was hat dich denn damals bewogen, einer Verbindung beizutreten?
Ja, also ich bin ja eigentlich ein verbindungsstudentischer Spätzünder, wenn ich das also mal so salopp sagen darf. Ich stamme aus einer Familie ohne Verbindungstradition. Also meine Eltern waren beide soziale Aufsteiger, die ersten ihrer Generation, die überhaupt studiert haben. Mhm. Und in den 60er Jahren, als meine Eltern studiert haben, haben sich Verbindungen ja noch viel mehr als Eliteorganisationen inszeniert, als das heute der Fall ist. Und mein Vater, der ein Bauernsohn war, der hat auch mal selber zu mir gesagt, der hat immer so den Eindruck gehabt, Verbindungen, das ist nicht so das, der richtige Ort für ihn als Bauernsohn. Was soll er denn da? Ne? Und ich habe dann, also meine damalige Freundin und jetzige Frau, die war nur eine Altherrentochter, die kannte diesen ganzen Verbindungsbetrieb. Und ich bin dann eigentlich erst relativ spät in meinem Studium, habe ich dann die Gotia Würzburg kennengelernt. Und den Ausschlag, dass ich da aktiv wurde, das war eine Menge sympathischer Mitstudenten und auch alter Herren, die ich da kennengelernt habe. Und ich habe dann mal meinen damals noch noch nicht Schwiegervater gefragt, was er dazu meint. Und der ist ja nun auch kooperiert und der hat dann gesagt, Mensch, das machst du, das ist doch ganz toll und so. Ne? Und dann bin ich da am Ende meines Lehramtsstudiums aktiv geworden und habe dann anschließend promoviert, noch eine recht intensive aktiven Zeit gehabt, bin auch Senior gewesen. Also ich habe das schon noch mal in vollen Zügen gelebt, dieses aktiven Leben, wenn auch ein bisschen kürzer als vergleichbare Konsemester von mir.
Da ist jetzt mal direkt meine Frage, wo ist denn dein Schwiegervater aktiv gewesen?
Also der war damals, mein Schwiegervater war Professor an der Fachhochschule und der war bei der KDSDV Guelfia, das war also eine katholische farbentragende Verbindung im Technischen Kartellverband. Diese Verbindung gibt es mittlerweile nicht mehr. Diese FH-Verbindungen, die hatten Probleme auch mit Nachwuchs und so weiter. Die Guelfia ist dann noch in den CV gegangen und hat dann später mit der KDSTV Thuringia fusioniert und mein Schwiegervater, der nun die Gothia über mich gut kannte, ist dann Mitglied bei der Gothia geworden. Also ist mittlerweile auch mein Bundesbruder. Damals war das so, die Guelfia, das waren für uns ganz normale Kartellbrüder, die waren auch in dem Arztverband mit dabei. Also im Grunde war die Guelfia so eine Art CV-Verbindung. Mhm. Deswegen wusste mein Schwiegervater auch ganz genau, was der CV ist und konnte mir da entsprechend raten.
Sehr schön. Ihr sucht perfekt sitzende Maßanzüge, Maßhemden oder elegante Damenbekleidung? Dann schaut bei Kowe die Maßschneider vorbei. Mit 18 Filialen deutschlandweit, von Hamburg bis München und besonders stark in NRW, bietet Kowe Maßarbeit auf höchstem Niveau. Dazu gibt es handgefertigte Schuhe, edle Gentleman-Accessoires und exklusive Nischendüfte. Alle Infos und Terminbuchungen findet ihr über die Links in den Shownotes. Kowe. Tradition trifft Eleganz. Und jetzt zurück zum Talk.
Wenn man die Tochter des Bruders praktisch.
Oder? Ja, das, also es war wirklich so, dass also mal als mein noch nicht Schwiegervater gemerkt hat, dass ich mich dafür interessiere, hat er gleich aktive Keilarbeit betrieben und hat gesagt, hier mal, das machst du mal, das war doch toll also und so.
Wenn,
ne?
wenn du meine Tochter heiraten willst, dann nimmst du das Band auf.
Also so hat er das nicht gesagt, aber ich bin mir sicher, es hat ihn natürlich gefreut, dass die Tochter dann einen Kooperierten abbekommen hat, wie das oft ist bei Kooperierten. Man freut sich dann, wenn die eigenen Kinder entweder selber kooperiert sind oder einen Kooperierten heiraten.
Aber man muss auch sagen, Altherrentöchter sind auch was Feines. Die haben wirklich, also man merkt den auch in der Anziehung halt an, dass der Vater halt Kooperierter ist. Ja. Die haben nochmal so ein paar Werte, glaube ich, mitbekommen. Den habe ich natürlich gibt es die auch bei Töchtern von Nicht-Kooperierten, aber die habe ich besonders häufig dort gesehen. Also besonders traditionelle Werte, Familienorientierung. Meistens war das Verhältnis zum Vater auch sehr gut, was ja auch, glaube ich, auch wichtig für eine Frau ist, für die spätere Beziehung zu ihrem Ehemann. Mhm. Und da kann ich auch nur jedem raten. Ne? Also die ideale Ehefrau findet man meistens bei den Altherrentöchtern.
Ja, es war auch interessant, dass die Goten damals, die haben zunächst mal meine Freundin bekeilt. Ne? Also die haben dann gemerkt, ah, die kennt sich so ein bisschen aus. Ne? Und dann war das Keilgespräch, bezog sich immer auf uns beide, weil die natürlich sich gedacht haben, wenn wir die Freundin überzeugt haben, dann klappt das schon. Und meine, so war es letztendlich ja auch. Ne?
Also wenn wir sie haben wollen, müssen wir ihn halt auch nehmen.
Ja.
Wenn du dich zurückerinnerst, wie sah denn deine aktiven Zeit aus? Du bist ja relativ spät aktiv geworden, hast du gesagt. Welche Traditionen und Ereignisse haben dich denn besonders geprägt?
Also ich, wie gesagt, relativ kurze aktiven Zeit, aber ich habe sehr prägend war mein Senioratssemester. Ich war im Sommersemester 1994 Senior bei der Gothia, Stiftungsfest und so weiter, volles Programm. Also damals habe ich auch sehr viel chargiert. Das war im Vorfeld unseres 100. Stiftungsfestes und da haben wir gesagt, da fahren wir jedes Wochenende chargieren, damit dann möglichst viele auch zum 100. Stiftungsfest kommen. Und da war ich also viel, in ganz Deutschland bis nach Österreich hin war ich da unterwegs. Ich habe mir die Zeit damals auch genommen, ich hatte sie auch. Ich konnte mir als Doktorand dann ja auch das einteilen, wie ich das mache. Ne? Und ich hatte auch sehr gute Konchargen, die mich da wirklich toll unterstützt haben. Ich bin dann gleich nach meiner Filistrierung 1997, da bin ich dann, ich hatte dann eine Assistentenstelle und dann ging das beruflich an der Universität Würzburg weiter. Da bin ich dann allerdings gleich Philister-Schriftführer geworden. Unser damaliger Philister-Senior, der hat dann gemeint, wir müssen uns mal dringend verjüngen, du kannst da nicht Philister-Schriftführer machen. Das führte dann dazu, dass ich im Prinzip Prinzip irgendwie weiter aktiv war. Ne? Das, und dadurch habe ich, sagen wir mal, so eine richtige Altherrenzeit, wo ich dann, wo man dann sagt, jetzt komm ich halt einmal im Jahr zum Stiftungsfest. Das habe ich nie so richtig erlebt, ne? Weil ich bin halt auch in Würzburg geblieben. Das war so nicht geplant, aber es hat sich halt so ergeben. Und so bin ich dann eigentlich aus der aktiven Zeit gleich in so eine Philisterchargenzeit reingekommen.
Das hatten wir ja schon ein paar Mal, wir hatten ja schon mehrfach ja auch Philister-Senioren bzw. Altherrenvorsitzende ja auch hier schon drin. Mhm. Das war ja einmal der Roberto aus Kiel vom Kieler Wingolf. Mhm. Ich finde das immer so spannend, wenn man das rückwirkend betrachtet, in dem Tag, wo du gekeilt worden bist, das erste Mal ADH warst, da hatte noch keiner vor Augen, dass du mal dann der Philister-Senior wirst, also dass du mal den Laden halt führst. Ne? Also diese Entwicklungsfahrt, ja, den man dahin gehen kann. Das ist, finde ich, immer eine schöne Sache, wenn man sich das halt vorstellt. Also
ja, sicher. Ich meine, ich wusste ja damals gar nicht, was ein Philister-Senior ist. Und ich meine, der damalige Philister-Senior, das war eine richtige Institution. Zudem hat man nach oben geschaut und das Ich hatte da auch, muss ich sagen, Mats Respekt vor dem. Ne? Also, dass mich das da mal dahin führt, das hätte ich mir damals nicht träumen lassen, ganz ehrlich.
Hat sich denn dein Blick auf das Verbindungsleben über die Jahre verändert, insbesondere halt als Historiker, der sich mit Studentengeschichte beschäftigt?
Ja, schon. Ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich bei einer Verbindung gelandet bin, ist jetzt insofern kein Zufall, weil mich doch dieses Thema irgendwie immer fasziniert hat. Also wenn zum Beispiel so von Leichnamsprozession war, meine Mutter ist Würzburgerin, ich habe dann immer geguckt, da kommen diese Kooperationen und mit diesen Uniformen und so, und das fand ich irgendwie, das hat mich fasziniert, und insofern hatte ich am Anfang mit Sicherheit ein sehr romantisches Bild vom Verbindungswesen, das auch sehr stark von Klischees geprägt war, von positiven Klischees allerdings. Mhm. Ne? Und das hat sich natürlich später versachlicht. Das hing unter anderem auch damit zusammen, dass mein erster Chef und Doktorvater, Professor Dr. Harm-Henrich Brandt, der war auch korporiert in, oder ist, lebt noch, in einer Verbindung des Sondershäuserverbandes, das sind die nicht farbentragenden Sängerverbindungen. Und Harm-Henrich Brandt ist ein ganz überzeugter, nicht farbentragender Korporierter, und der war auch jemand, der zum Beispiel das Verbindungswesen trotz eigener Mitgliedschaft durchaus kritisch gesehen hat. Und er hat mich zum ersten Mal eigentlich konfrontiert, sagen wir mal, auch mit, ich will jetzt mal sagen, mit gewissen Schattenseiten des Verbindungswesens, zum Beispiel der Rechtsruck der 20er Jahre und die ganzen Sachen im Dritten Reich und so. Und Harm-Henrich Brandt und ich hatten und haben ein sehr gutes Verhältnis, und ich habe von ihm eine ganze Menge gelernt, eben auch jetzt, er hat dann auch zu mir gesagt, er betrieb ja auch Studentengeschichte, und er hat gesagt, Herr Stickler, das ist, wenn Sie sich mit Verbindungsgeschichte beschäftigen und sind selber korporiert, das ist überhaupt kein Problem, sehen Sie ja auch an mir, aber Sie müssen in der Lage sein, den verstehenden Blick des Insiders zu verbinden mit der kritischen Distanz des Außenstehenden. Und das müssen Sie lernen. Sie müssen Geschichte und auch Verbindungsgeschichte betreiben als seriöser Wissenschaftler und nicht als Lobbyist oder als Aktivist, wie man heute sagen würde. Und das habe ich von Harm-Henrich Brandt gelernt. Und das hat natürlich wiederum auch ein bisschen abgefärbt auf mein Bild von Verbindung jetzt als Korporierter, dass ich begonnen habe, bestimmte Dinge, über die ich vorher noch nie so richtig nachgedacht hatte, kritisch zu hinterfragen. Und das hat vor allem dazu geführt, dass ich heute recht kritisch eingestellt bin gegenüber allen Formen der Traditionshuberei. Also ich finde, man muss unterscheiden zwischen echten Traditionen und Traditionshubereien, wo einer denkt, weil vor 100 Jahren mal was so gemacht wurde, ist das angeblich eine Tradition. Und Traditionen werden auch immer wieder neu ausgehandelt, Traditionen können sich verändern. Aber man muss eben unterscheiden zwischen echten Traditionen und Traditionshuberei. Trotzdem bin ich der Meinung, dass echte Traditionen unverzichtbar sind. Sie müssen, finde ich, reflektiert gepflegt werden, weil das Verbindungsleben eben auch und vor allem durch Emotionen geprägt ist.
Ja, und vor allem durch das Weiterreichen der Fackel und nicht der Asche.
Genau, das ist dieser berühmte Spruch, stimmt. Also wir wollen das Feuer hüten und nicht die Asche. Das ist eben ganz wichtig.
Welche Verbindungstradition oder Anekdote aus deiner Zeit als Aktiver würdest du niemals öffentlich zugeben? Also nur, wenn du wirklich willst.
Naja, gut, ich will mal so sagen. Ich habe da eigentlich nichts zu verbergen. Also ich sehe heute, und oder seitdem ich jetzt dann alter Herr bin, immer auch durchaus mal kritisch so manche Auswüchse des Trinkkommons. Und
wie war das denn damals zu deiner Zeit? Da habe ich nämlich noch die Tage mit einem anderen Aktiven drüber geredet, weil ich oft jetzt, sagen wir mal, mit Leuten, die, sagen wir mal, in den 50er, 60ern geboren sind und dann dementsprechend halt 80er, 90er Jahren ihre aktiven Zeit hatten, dass gar nicht so viel bei denen getrunken wurde, auch mit anderen Verbindungen. Klar, es wurde Alkohol getrunken, Thekenabende und so weiter, und die Kneipen waren meistens relativ heftiger, wie ich höre, früher, als sie es heute der Fall sind. Aber wie war das denn bei dir? War da wirklich damals, man ist bummeln gegangen, man ist runter in den Keller, man hat sich die Karaffen reingestellt und sonst wie, oder?
Also das gab es natürlich auch. Also bei uns in Würzburg, muss ich sagen, war das nicht so exzessiv. Aber zum Beispiel, mein Bruder hat in Heidelberg studiert. Da war das zum Beispiel gang und gäbe, dass, also bei den Chors, wenn man da hin wollte, ne, dass da gab es den berühmten Saufkeller und so weiter. Ne? Und also ich muss sagen, also mich hat das damals schon nicht so wirklich angesprochen. Ich fand das auch immer so ein bisschen affig. Also ich habe schon den Eindruck, dass so in den letzten Jahren beim Trinkkommen so manches ein bisschen rauer geworden ist. Ich meine, das sind ja auch immer so Entwicklungen auf und ab, ne? Und ich meine, das ist ja, ist alles natürlich, ich meine, man denkt heute mit Sicherheit auch ein bisschen kritischer über Alkoholkonsum, als man das in den 90er Jahren gemacht hat, ne? Da möchte ich nicht ins Detail gehen. Also ich habe auch mal einen Absturz auf einem Haus erlebt, wo ich also mir hinterher gedacht habe, was bist du für ein Vollidiot, ne? Daraus habe ich auch gelernt, ne? Und sagen wir, man hat natürlich schon gewisse Erfahrungen gesammelt, die ich mich dann auch bemühe, als alter Herr weiterzugeben. Das ist dann mehr für die Internet-Diskussion gedacht. Wenn man halt immer sagt, überlegt euch doch mal, wollt ihr das nicht lieber so oder so machen? Also das ist ja auch das Wesen des Lebensbundes, dass man aufgrund eigener Erfahrungen sich austauscht, dass junge Leute manche Dinge anders sehen, dass die auch Dinge anders machen. Das liegt in der Natur der Sache. Das war bei uns ja ganz genauso, ne? Und da muss man halt immer einen Mittelweg finden, ne? Aber das ist eben, finde ich, auch Ausdruck einer gut geführten Verbindung, dass man in der Lage ist, auch über, wenn es mal zu Konflikten kommt in diesen Dingen, offen darüber zu reden.
Ja, das ist wichtig, den Dialog da immer suchen und halt auch selbstkritisch sein und zu reflektieren, wo macht man was falsch, anstatt halt das Ego der Steuer übernehmen zu lassen und die Scheuklappen auf und dann, es wird weitergemacht wie vorher. Ganz praktisch nach Paragraph 11 sozusagen. Ja.
Also das kannten wir damals auch schon, Paragraph 11 und diese Dinge und so. Ne? Also es ist jetzt wirklich nicht so, dass das bei uns dass wir da nicht unseren Spaß gehabt hätten. Ne? Also sagen wir mal, es gab halt bestimmte, also ich kann mich zum Beispiel auch erinnern, und das ist etwas, was ich bis heute auch meinen Bundesbrüdern empfehle, es muss auch möglich sein, in einer Verbindung aktiv werden zu können, wenn man keinen oder nur wenig Alkohol trinkt.
Ne? Absolut. Also
das ist der Hauptinhalt des Verbindungslebens ist nicht das Alkoholtrinken. Das würde ich auch nach wie vor so sehen. Und ich meine, da gibt es viele Traditionen, die sich darum ranken. Da gibt es auch viele Dinge, die sehr schön sind. Aber wie gesagt, man sollte eben immer das mit Maß und Ziel machen. Ne? Und das ist sozusagen auch die Erfahrung aus meiner aktiven Zeit.
Dann lass uns doch etwas über deine wissenschaftliche Karriere und Forschung sprechen. Du hast dich in deiner Forschung mit der Geschichte von Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg sehr intensiv beschäftigt. Gibt es ein Thema in diesem Bereich, das in der öffentlichen Wahrnehmung völlig unterschätzt wird?
Also ich glaube, dass immer noch unterschätzt wird die welthistorische Dimension des Themas. Also
12 Millionen aus den Ostgebieten zum Beispiel. Ja. Nee, 15 sind es eigentlich, oder?
15 oder? Also man sagt immer so 12 bis 14 Millionen, die also dann geflohen beziehungsweise vertrieben wurden und die dann in dem Vier-Zonen-Deutschland und in Österreich angekommen sind. Ich würde mal sagen, ist in den letzten Jahren, glaube ich, ist das schon besser geworden. Also diese teilweise zu beobachtende Verdrängung des Themas Vertreibung der Deutschen, das ist jetzt doch nicht mehr so stark. Aber ich meine auch, jetzt sagen wir mal, international. Also es gab ja auch Tendenzen bei uns in Deutschland zu glauben, nur die Deutschen sind vertrieben worden. Ne? Weil das halt zumindest in Europa die größte Gruppe war. Ne? Aber das ist ja nicht so. Und ich meine, ich habe dann auch begonnen, ausgehend von dem Thema Vertreibung der Deutschen, mich mit diesem Thema im europäischen Maßstab oder auch mit Aspekten der Weltpolitik zu beschäftigen. Und da stellt man eben fest, dass im 19., also bereits im 19., aber auch im 20. Jahrhundert eben nicht nur Europa durch Flucht und Vertreibung umgepflügt wurde, sondern auch große Teile der übrigen Welt. Und zum Beispiel so Dinge, nehmen wir mal Nordamerika, also zum Beispiel die Indianerkriege der USA. Ne? Also wenn man sieht, wie die Urbevölkerung in den USA oder auch in Kanada, wie die dezimiert wurden, also auch durch Kriege und wie sich da wieder ein Kontinent komplett verändert wurde. Ne? Das ist etwas, was, glaube ich, auch bei uns, wir kennen alle Winnetou und so, ne? Aber die Dimensionen dessen, was da passiert ist, also auch dieser Siedlerkolonialismus, wie man das heutzutage nennt, das hat man bei uns häufig nicht auf dem Schirm. Dann auch, sagen wir mal, in der Levante und im Nahen Osten, also das, was uns jetzt im Nahostkonflikt wieder begegnet, das hat ja auch alles eine Vorgeschichte. Ne? Mhm. Also es ist zum Beispiel, glaube ich, bei uns in der deutschen Gesellschaft weitgehend nicht bekannt, dass der Krieg der arabischen Staaten gegen den neu gegründeten Staat Israel mit umfangreichen Flucht- und Vertreibungsmaßnahmen verbunden war. Also sowohl, dass also Araber aus dem neuen Israel dann geflohen sind oder vertrieben wurden, aber umgekehrt auch viele Juden. Also wenn man sich mal überlegt, dass dass nur 3 Jahre nach der Shoah das jüdische Leben rund um das südliche Mittelmeer komplett ausgelöscht wurde, weil die jüdischen Gemeinden dort entweder freiwillig geflohen sind oder vertrieben wurden. Das ist etwas, was bei uns, glaube ich, nicht bekannt ist. Oder auch beispielsweise die Bevölkerungsverschiebungen bei der Teilung Indiens, Pakistan und die Republik Indien, der Koreakrieg, China, der chinesische Bürgerkrieg, dann die Vertreibungen in Afrika, auch als Folge der Entkolonialisierung. Also man spricht ja für das 20. Jahrhundert von einem Jahrhundert der Vertreibung. Mhm. Und da ist die Vertreibung der Deutschen wirklich nur ein Aspekt unter ganz, ganz vielen. Und ich glaube, dass das vielen unserer Mitbürger so gar nicht bewusst ist.
Ja, es ist ja auch jetzt nicht so ein Thema, was ja auch positiv besetzt ist. Also was jetzt auch gerade jetzt nicht identitätsbildend für viele Schichten ist. Als das jetzt auch gerade gesagt hattest, zumindest sagen wir mal mit der deutschen oder europäischen Bevölkerung, wenn ich da meine eigene Familiengeschichte ja schaue, da habe ich ja einmal, wie ich das in einer anderen Sendung ja schon unter anderem mit dem Albert von der Alemannia aus Münster, der ja beim jungen Ostpreußen im Vorstand sitzt, auch schon mal besprochen hatte, ist ja die Vertreibung aus Pommern. Den Verlust der damals, also dieser familiären Heimat dort, wo meine Vorfahren nachweislich 1200 Jahre gelebt haben, was jetzt auch kein kurzer Zeitraum ist. Ich habe einen Urgroßvater, der noch bis 2016 gelebt hat, der Holländer ist, der auch eine Displaced Person war, in Deutschland dann gestrandet ist, am Ende des Zweiten Weltkriegs im KZ war, geflohen ist und alles. Das ist ja Familiengeschichte, das ist bei vielen so. Auch wenn ich in meinen eigenen Bund schaue, sind da sehr, sehr viele, die haben schlesische Vorfahren, die Vorfahren kommen aus Pommern, aus Posen oder halt aus Ostpreußen, aus Königsberg. Mhm. Und das ist so, wenn man das so im kollektiven Gedächtnis so betrachtet, wird das, glaube ich, auch viel relativiert. Also meine Oma zum Beispiel, meine Großmutter ist auch auf einem Dreck zu Fuß aus Berlin zurück ins Rheinland geflohen Ende des Krieges. Mhm. Also kurz bevor die Russen in Berlin waren, weil mein Opa da beruflich tätig war, mein Urgroßopa. Das hört sich immer so in den Familiengeschichten an, so wie ein netter Spaziergang am Sonntag, aber dass das halt grauenhafte Schicksale sind, die da stattgefunden haben, sind, das glaube ich, verstehen heutige Generationen nicht mehr. Ich habe ein Buch, also häufig stehen ja heute in Supermärkten ja Bücherregale, wo man Bücher reinstellen kann und rausnehmen kann am Eingang. Mhm. Und da war also diese Ostpreußen-Memoiren von der Dönhoff drin. Ja. Die habe ich mir mitgenommen. Und dann habe ich das zu Hause angefangen zu lesen, weil mich das halt auch interessiert hatte. Weil ich ja auch so einen preußisch adligen Background da halt habe, um zu sehen, wie haben die gelebt, wie war der Bildungsstand bei denen. Und da war vorne eine handschriftliche Eintragung von jemandem, der dieses Buch jemand anderen geschenkt hatte Ende der 80er Jahre, wo drin stand, mögen zukünftige Generationen dieses Buch lesen, damit sie auch nur ansatzweise einen Hauch davon verstehen, was damals wirklich passiert ist.
Ja, also der kulturelle Verlust, der damit verbunden war, auch der Verlust an Heterogenität bei uns in Europa, das ist etwas, was nur ganz allmählich ans Bewusstsein dringt. Ich meine, wenn man sich mal überlegt, dass bei uns in Deutschland die Vertreibung und Vernichtung der deutschen Juden, das hat ja lange auch für unsere Erinnerungskultur nur eine ganz geringe Rolle gespielt, diese enormen auch kulturellen Verluste, der Verlust der sogenannten Weltgeltung deutscher Wissenschaft, ne, was ja auch ganz maßgeblich zusammenhängt mit der Vertreibung der Juden nach 1933, ne? Und eben dann auch die Judenvernichtung mit allem, was da zusammengehört. Das hat, also gerade, also Mitteleuropa ist da in einer Art und Weise zerstört worden, ne? Nach dem Ende des Ost-West-Konflikts konnte man wieder beginnen, diese Wunden zu heilen. Ne? Mhm. Aber das ist bis heute bei weitem nicht abgeschlossen.
Ja, ein anderer Schwerpunkt von dir ist ja auch die Habsburger Monarchie. Was fasziniert dich an diesem Forschungsfeld?
Also ich habe mich immer schon interessiert für Kaiser Franz Josef, der ja die Habsburger Monarchie 68 Jahre regiert hat. Und das war ja schon für die Zeitgenossen eine unvorstellbar lange Zeit, wenn man bedenkt, dass damals die Lebenserwartung noch zwischen 50 und 60 war. Und da ist einer, der regiert locker mal 68 Jahre, ne, und stirbt als wirklich uralter Methusalem. Ne? Mhm. Und das war vor allem auch eine Zeit, in der sich die Welt nachhaltig verändert hat. Ne? Am Ende seines Lebens hat Franz Josef mal selbst gesagt, dass er sich irgendwie als Anomalie sieht in einer modernen Welt, und ähnlich war auch sein Imperium in der modernen Welt eine Art Anomalie. Also die Habsburger Monarchie hat ja bis zum Ende ihrer Existenz also viele Strukturelemente im Grunde mittelalterlicher und frühneuzeitlicher Staatlichkeit mitgeschleppt. Und die Persönlichkeit Franz Josef steht in vieler Hinsicht eben auch sinnbildlich für die Probleme dieses Vielvölkerreichs, die halt bis 1918 leider nicht wirklich gelöst wurden. Das sind so Dinge, Tradition versus Fortschritt, Würde versus Erstarrung, beste Absichten versus Reformunfähigkeit in wichtigen Details, religiöse Toleranz versus politische Repression, anationales Staatsverständnis, das aber Querstand zu den Forderungen des modernen Nationalismus, aber auch des Parlamentarismus. Und da kann man übrigens auch sehen, dass zum Beispiel das Zusammenleben unterschiedlicher Völker, Volksgruppen, dass das eben etwas Schwieriges ist. Etwa, was uns hier an der heutigen Zeit auch wieder beschäftigt. Wie schaffen wir es eigentlich in einem Staat, der immer diverser wird? Wie schaffen wir es eigentlich, einen Grundkonsens zu erzeugen? Das ist etwas, was in der Habsburger Monarchie bereits eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Dieses Auseinanderdivergieren dieser einzelnen Völker, die jeder für sich aus guten Gründen in Anspruch genommen haben, dass sie eine ganz bestimmte Rolle spielen sollen. Also da kam aus der Geschichte der Habsburger Monarchie eine ganze Menge lernen, wie geht ein Staat, ein Staatswesen um mit Diversität?
Ja, da sieht man ja halt auch, dass das nicht nur eine reine Mindset-Frage ist, wie das ja gerne in der Öffentlichkeit dargestellt wird. Das, was du gerade sagst, damit habe ich mich auch in der Vergangenheit halt auch mal so ein bisschen so frei beschäftigt. Und ich habe das immer sehr wahrgenommen, dass gerade die Habsburger Monarchie einen unfassbar großen Energieaufwand betrieben hat, um halt einen Konsens auf die Beine zu stellen, der immer so der kleinste gemeinsame Nenner irgendwo halt war, wo sofort halt aber auch in dieser Gesamtformel Variablen querschießen und das Ganze nicht in ein Equilibrium halt kommt, sondern dass es immer so. Und das habe ich mich halt gefragt, so wie ist das denn dann mit unserer Gesellschaft? Wo steuern wir hin als Gesellschaft? Mit dem Staatsbürgertum, was dahinter steht, mit der Verpflichtung, mit den Rechten und so weiter und so fort. Wenn das Ganze halt auf so eine komplexe Füße gestellt wird. Man sieht es ja auch zum Beispiel an den Stadtstaaten in der Antike. Athen ist ja letztendlich nicht am Peloponnesischen Krieg untergegangen, sondern es ist daran ja untergegangen, dass sie ja auch als Softpower eine gewisse Gravitas ja hatten, dass, wie die ja selber sagen, viele Fremde nach Athen gekommen sind, wo halt auch dieses ganze Stadtstaatenkonzept irgendwann halt nicht mehr funktioniert hat.
Ja, sicher. Ich meine, wir können, also es gibt in der Geschichte viele Beispiele für den Umgang mit Diversität. Und das ist keineswegs ein Phänomen unserer Zeit. Und ganz entscheidend ist tatsächlich auch für moderne Staaten wie Deutschland jetzt als Staat, der, sagen wir mal, ja in der Europäischen Union ja auch lebt und in dem sozusagen es über dem Nationalstaat ja noch was anderes gibt. Ne? Also der traditionelle Nationalismus geht davon aus, dass die Loyalität zur eigenen Nation der Letztwert gewissermaßen ist. Ne? Mhm. Das war das Problem der Habsburger Monarchie. Staatlichkeit, geht aber grundsätzlich davon aus, dass es irgendwas geben muss, was diesen Staat integriert. Ne? Also ich meine, die Habsburger sahen sich ja selbst als Integrationsinstanz, was aber auch nicht mehr so uneingeschränkt dann funktioniert hat im späten 19. Jahrhundert. Das sieht man dann, dass Kaiser Franz Josef tot ist. Ne? Kaiser Karl hat dieses Problem nicht mehr in den Griff bekommen in den 2 Jahren, die ihm da noch blieben. Ne? Mhm. Und das ist eben auch was, ich habe da kein Patentrezept, aber in der Einwanderungsgesellschaft, die wir nun mal sind in der Bundesrepublik, müssen Probleme auch gelöst werden. Da muss es Integrationsfähigkeit geben und es muss einen gemeinsamen Nenner geben. Ich bin kein Anhänger eines ethnisch begründeten Nationsverständnisses. Ich würde mit Ernest Renan, dem bedeutenden französischen Soziologen, immer sagen, Nation ist ein tägliches Plebiszit. Ich habe das jetzt etwas abgekürzt. Also das heißt, zunächst mal entsteht eine Nation durch den Willen derer, die da zusammenleben, dass sie eine Nation sein wollen. Das ist ein klassisch liberales Verständnis. Dahinter steht die Vorstellung vom Gesellschaftsvertrag. Und das funktioniert auch in einer Einwanderungsgesellschaft. Aber das kann eben nur dann funktionieren, wenn gewisse Kriterien festgemacht werden. Wie wollen wir zusammenleben in Zukunft?
Wie in Amerika als Melting Pot.
Ja, genau. Wobei wir ja aber auch in Amerika sehen, dass das unter Druck gerät mittlerweile. Also das Phänomen Trump ist ja auch letztendlich eine Konsequenz von divergierenden Interessen in dieser Einwanderungsgesellschaft, wo offensichtlich frühere Integrationsmechanismen nicht mehr so funktionieren, wie sie lange Zeit funktioniert haben. Und in einem Staat wie Deutschland, der seit seiner Gründung 1871 ja geprägt war von einem letztendlich ethnisch grundierten Nationsverständnis. Davon haben wir uns ja erst in den letzten Jahrzehnten verabschiedet. Ich meine, es gibt noch Überreste des Jus Sanguinis, aber das ist doch jetzt sehr stark aufgeweicht worden. Und es ist wahrscheinlich auch vernünftig, dass man das gemacht hat. Aber trotzdem, wir brauchen eine Staatsnation. Wir brauchen ein Verständnis dafür, warum wir zusammenbleiben wollen. Und da
gemeinsame
sehe ich,
Werte vor allem.
Gemeinsame Werte. Das Grundgesetz ist hier natürlich zentral, aber wir sehen ja auch in der Gegenwart, wie Grundwerte des Grundgesetzes von Extremisten angegriffen werden und auch von Extremisten, die aus den Migrantenmilieus kommen. Und da müssen wir uns, da müssen wir besser werden und da müssen wir als Gesellschaft versuchen, klar zu machen, wie gehen wir mit steigender Diversität um, ohne dass uns der Laden auseinanderfliegt. Das ist ganz entscheidend.
Das ist noch eine Herausforderung für die nächsten Jahrzehnte.
Ja.
Definitiv.
Warum existieren Verbindungen? Um Werte zu bewahren, um Gemeinschaft zu schaffen und um das Beste in Menschen hervorzubringen. Doch wie bleibt diese Mission in einer sich wandelnden Welt lebendig? Bei der Corpo Akademie glauben wir daran, dass Traditionen nur dann eine Zukunft haben, wenn sie verstanden und modern erzählt werden. Deshalb helfen wir Verbindungen, das, was sie besonders macht, sichtbar zu machen. Durch präzise Kommunikation, durchdachte Strategien und den Mut, sich weiterzuentwickeln. Stellt euch vor, eure Verbindung wird ein Ort, an dem Vergangenheit und Zukunft sich treffen. Wo Social Media genauso glänzt wie eure Tradition. Wo die nächste Generation nicht nur zuhört, sondern mitgestaltet. Wo eure Gemeinschaft wächst, weil sie relevant bleibt. Das ist es, was wir tun. Das ist unsere Mission. Lasst uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Jetzt ist der Moment, aktiv zu werden. Bucht euren Workshop noch heute. Schreibt uns per Mail oder auf Instagram. Ihr findet die Links in den Shownotes. Gemeinsam machen wir eure Verbindung stark für morgen. Du bist ja auch wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Hochschulkunde. Das klingt erstmal trocken wahrscheinlich für viele Zuhörer, für mich nicht. Ich bin ja Vollblut-Historiker. Ich finde das wunderschön, dass du diesen Weg gegangen bist. Aber wahrscheinlich schlummert dort auch eine unglaubliche Fülle an kuriosen und beeindruckenden und vielleicht auch skurrilen Geschichten. Was ist eine der spannendsten Entdeckungen, die du dort gemacht hast?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ja bei uns im Institut für Hochschulkunde umfangreiche Sammlungen, wir haben Archivbestände, wir haben eine Bibliothek mit etwa 42.000 Bänden. Und als bibliophiler Mensch liebe ich natürlich diese Bibliothek. Aber was mich am meisten fasziniert, das ist unser sogenannter Zimmelienraum. Das ist also Zimmelienraum, das heißt so viel wie Schatzkammer. Mhm. Und da haben wir sozusagen so quasi museal, also die Highlights aus unseren Sammlungen ausgestellt. Da führen wir auch immer wieder mal Gäste hin und zeigen denen das. Und im Grunde das, was man da sehen kann, das sind Zeugnisse traditioneller studentischer Hochkultur in der Tradition von wohlhabendem Bürgertum und Adel. Und das ist eben eine Lebenswelt, die es heute nicht mehr gibt. Ne? Also wenn wir heute zum Beispiel bei den Verbindungen Bierkrüge haben, wo vorne das Wappen drauf ist, ne? In der Regel ja heute nicht mehr handgemalt, sondern irgendwie aufgeklebt oder so. Das ist im Grunde die Schwundstufe eines früher hochentwickelten Systems von Verbindungskultur, in dem qualitativ hoch und künstlerisch hochwertig beispielsweise Service hergestellt wurden, Gläser, Karaffen und so weiter. Ich habe neulich, ist es mir gelungen, eine Likörkaraffe der jüdischen Verbindung Salia zu kaufen, eine Würzburger jüdische Verbindung. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, das ist ein Ding, was mag das damals gekostet haben? Das war ja alles Handarbeit, ne? Und das haben die sich einfach geleistet, weil sie gesagt haben, wir sind die Salia und wir machen das. Und dazu gibt's dann noch kleine Likörgläschen, ne? Und dann haben die da auf ihrem Haus gesessen und haben da Likör miteinander getrunken oder auch mit Couleurdamen wahrscheinlich noch Likör, sie auch in Frauen getränkt, ne? Was man da für einen Aufwand betrieben hat, ne? Und da haben wir sehr viele Zeugnisse in unserem Zimmelienraum. Und das ist etwas, wo ich eigentlich ein bisschen bedauere, dass es das heute nicht mehr gibt. Aber das ist natürlich ganz klar, weil unsere Gesellschaft sich verändert hat. Aber das ist sozusagen, das ist wirkliche studentische Hochkultur, was wir da in diesem Raum haben.
Als Herausgeber von Eins und Jetzt hast du viele Geschichten studentischer Kultur gesammelt. Was war denn der kurioseste und beeindruckendste Beitrag, der dir im Gedächtnis geblieben ist?
Also ich muss jetzt vielleicht ein bisschen korrigieren. Also das Institut für Hochschulkunde ist sozusagen so eine Art Mitherausgeber von Eins und Jetzt. Also das erscheint in Verbindung mit uns. Ne? Also Herausgeber ist natürlich die Gesellschaft für kurstudentische Geschichtsforschung. Aber wir arbeiten da in der Tat eng zusammen. Und deswegen identifiziere ich mich auch mit dieser Arbeit. Und da muss ich immer wieder sagen, also das ist wirklich ein sehr gut gemachtes Jahrbuch, also wo auch viele tolle Dinge erscheinen, die manchmal leider zu wenig von der etablierten Universitätsgeschichte wahrgenommen werden, weil es leider bei vielen Kollegen immer noch so das Vorurteil ist, dass das eigentlich mit den Verbindungen ja gar nicht so wichtig ist. Aber da sollte man vielleicht auch mal in Einst und Jetzt oder in andere entsprechende Medien reinschauen. Da kann man doch einiges dazulernen. Also was mir in letzter Zeit in Erinnerung geblieben ist, was mich sehr beeindruckt hat, das sind zwei Veröffentlichungen, die da bei Einst und Jetzt kamen, über den österreichischen Arzt und Studentenhistoriker Oskar Scheuer. Der Mann ist heute komplett in Vergessenheit geraten, ist 1876 geboren und irgendwann 1941 der nationalsozialistischen Judenvernichtung zum Opfer gefallen. Und Oskar Scheuer war von Beruf Hautarzt und war eben ein überzeugter Burschenschafter. Er war also Mitglied einer Wiener und einer Prager Burschenschaft aus der Zeit, wo es noch keine Judendiskriminierung gab. Und dann beginnt ja vor allem auch in Österreich der akademische Antisemitismus mit Macht. Und es gibt dann einzelne österreichische Burschenschaften, die sich diesem Trend entziehen. Und die gründen dann maßgeblich auch angestoßen durch Oskar Scheuer nach dem Ersten Weltkrieg einen Dachverband, den sogenannten Burschenbundskonvent. Und mit dem Verband habe ich mich in letzter Zeit intensiv beschäftigt. Und einer der geistigen Väter dieses Verbandes war eben Oskar Scheuer. Und Oskar Scheuer war eben auch Sammler von Studentika. Und er hat dann seit den frühen 30er Jahren versucht, diese Studentika zu verkaufen. Und das ist ihm immer nicht gelungen, weil er so viel Geld verlangt hat. Und er hat dann letztendlich 1938 diese Sammlung an die Stadt Würzburg verkauft. Interessant ist, ich habe da eine Doktorarbeit in Auftrag gegeben über die Vorgeschichte des von mir geleiteten Instituts für Hochschulkunde auch. Und da kam raus, dass die Stadt Würzburg, der war gar nicht bewusst, dass Oskar Scheuer ein Jude war. Ne? Und die haben ihm das dann abgekauft. Und diese Sammlung befindet sich heute in den Beständen unseres Instituts, wobei wir leider nicht mehr genau wissen, was da alles dazugehört hat, weil die Bestandslisten im Zweiten Weltkrieg verbrannt Grenze. Ne? Ja. Aber insofern hüten wir als Institut für Hochschulkunde im Auftrag der Stadt Würzburg, denen das nach wie vor gehört, das Erbe von Oskar Scheuer. Und es, ich finde, dieser große Mann, der so ein tragisches Leben hatte, der übrigens ein großdeutscher Patriot war, das muss man sich mal überlegen. Ne? Das ist und zwar nicht im anrüchigen Sinne des Wortes. Wir hüten dessen Erbe und das ist mir doch sehr wichtig, da möchte ich auch noch ein bisschen drüber arbeiten, damit dieser vergessene große Studentenhistoriker und Korporierte im öffentlichen Bewusstsein wieder bekannter wird.
Ja, spannend. Ja, da sind, ja, man könnte ja schon fast sagen, dass man ihn ja auch, wie bei, also es gibt bei den Künstlern ja auch die sogenannte verlorene Generation, das sind die Bildhauer Maler, die nach 45 in Vergessenheit geraten sind, weil ja auch ein Turn stattgefunden hat in der Kunstwelt, dass man das ja auch durchaus, glaube ich, auch auf die Verbindungsbubble oder beziehungsweise auf die Verbindungswelt anwenden kann, wo du ja jetzt auch gerade ein bedeutendes Beispiel mit dem Farbenbruder Scheuer halt aufgebracht hast. Wie ist das denn so mit, sagen wir mal, toten Dachverbänden? Also zum Beispiel mein Bund, die Gotia Düsseldorf, wir haben ja eine Namensgleichheit mit unseren beiden Gotias. Wir waren ja ursprünglich mal in der DIB, die sich in Coburg 1964 gegründet hat. Wir haben keinerlei Quellen mehr von früher. Also gibt es bei euch da zum Beispiel noch zur DHB, beziehungsweise zur DIB Quellen, die dann halt die DHB dann umformiert worden ist und dann ist die ja später in den 90ern in die DB fusioniert?
Ja, also da müsste ich jetzt mal nachgucken. Also wir haben einen Bestand vom BDIC, Bund Deutscher Ingenieurkooperationen. Wir haben also die haben mittlerweile Teile ihrer Bestände digitalisiert und den Rest haben sie uns quasi geschenkt. Also die waren die ganze Zeit bei uns in der im IFH und die haben dann gesagt, also an den Beständen haben sie jetzt kein Interesse mehr und die können wir sozusagen übernehmen. So ist es dann in den Besitz der Deutschen Gesellschaft für Hochschulkunde übergegangen. Man müsste mal gucken, ob es da vielleicht irgendwas gibt, weil also dieses ganze Feld dieser waffenstudentischen Verbindungen, also unterhalb sozusagen der universitären Ebene, ist ja hochgradig komplex. Man muss allerdings ganz ehrlich sagen, dass viele dieser eingegangenen Verbände, das sind die Archivbestände schlicht und ergreifend weg. Also das hat dann, wie das oft bei Verbindungen ist, das lagert bei irgendeinem alten Herrn. Und dann stirbt der Sohn ist nicht korporiert und denkt sich, na, da holen wir mal den großen LKW. Ne? Das, also so Beispiele kenne ich auch von ausgestorbenen Verbindungen, wo mir das dann berichtet wurde, dass das auf einmal weg war. Und das ist natürlich ein Problem, wenn da nicht rechtzeitig drüber nachgedacht wurde, was machen wir da damit, dann ist das eben leider verschwunden. Und dann kann man da nicht mehr sehr viel rausfinden, außer natürlich über Sekundärüberlieferungen, zum Beispiel in Hochschularchiven und Ähnlichem. Ne?
Ja, das Archiv der Gotia befindet sich einen Raum weiter.
Ah ja, na dann. Aber rechtzeitig dran denken, was damit wird, wenn du mal dich nicht mehr drum kümmern kannst. Ne? Ja.
Ja, wir haben da schon viel Glück gehabt bis jetzt, dass das überhaupt existiert. Ich werde da meinen Sohn ein bisschen einschärfen, dass er das nicht wegschmeißen soll.
Ja, genau.
Dann lass uns noch mal ein bisschen über Verbindungsgeschichte und die heutige Wahrnehmung sprechen. Wenn man heute von Studentenverbindungen spricht, sind die Meinungen ja oft ziemlich gespalten. Wie hat sich das Image von Verbindungen über die Jahrhunderte verändert? Wo war es mal wirklich richtig cool, dass alle gesagt haben, wenn man einen Verbindungsstudenten kennengelernt hat, cool, dass du Verbindungsstudent bist, bis hin zu der Verwandlung hin, wo dann die ablehnende Reaktion kommt nach dem Motto, man hat da jetzt ein großes Bekenntnis, dass man ein ganz schlechter Mensch ist und sich einer komischen Gruppe angeschlossen hat.
Also es gibt, wie meistens in der Studentengeschichte, gibt es immer so bestimmte Auf und Abs. Ne? Also beispielsweise, wenn wir mal in die frühe Neuzeit gehen, es fällt ja auf, dass zum Beispiel klassische Universitäten häufig nicht in den Hauptstädten sind, sondern in kleineren Städten, zum Beispiel Tübingen. Ne? Also
Heidelberg.
Ja, wobei Heidelberg war ja teilweise die Hauptstadt der Pfalz. Also insofern stimmt es da nicht ganz. Aber zum Beispiel auch die Bayerische Landesuniversität, die war nicht in München, sondern in Ingolstadt und später dann in Landshut. Erst im 19. Jahrhundert kamen die ja nach München. Oder auch zum Beispiel die Universität Göttingen. Göttingen war ja keine Hauptstadt, sondern war eine Universitätsstadt. Und das hängt einfach damit zusammen, dass damals viele Landesherren gesagt haben, Studenten sind Rabauken, das will ich nicht in meiner Hauptstadt. Und es gibt ja auch zum Beispiel das bekannte Beispiel, also die Universität Erlangen, die war ja, ist ja ursprünglich in Bayreuth gegründet worden und Bayreuth war eine Fürstenresidenz. Mhm. Und nach einem Jahr haben die Untertanen sich beim Landgrafen beschwert, beim Markgrafen beschwert, der soll doch diese Rabauken bitte abziehen, sie wollen da keine Studenten mehr haben, die machen bloß Ärger. Ne? Und dann hat man die Universität eben aber auch nicht nach Ansbach verlegt, in die zweite Hauptstadt, sondern man hat sie nach Erlangen verlegt. Und da waren ja Menschen mit Migrationshintergrund, haben da gewohnt, nämlich Hugenotten. Ne? Und denen hat man jetzt die Studenten aufs Auge gedrückt. Ne? Und das wird was gewesen sein. Also wenig oder gar kein Alkohol trinkende Hugenotten und Bier trinkende Studenten. Ne? Das ist, also insofern kann man sehen, also das Bild vom studentischen Rabauken, das ist eigentlich uralt. Ne? Und sagen wir mal, die Hochzeit des Verbindungswesens war natürlich das lange 19. Jahrhundert bis 1933 und da waren die Verbindungen normgebend für das studentische Leben und dass man einer Verbindung angehört hat, war der Regelfall und entsprechend angesehen waren die Verbindungen auch und deswegen gab es auch damals so viel Nachwuchs, weil jeder, der sich das leisten konnte, also man muss ja wissen, in eine Verbindung eintreten, vor allem eine Farbentragende, war ziemlich teuer, ne? Und das musste man sich erstmal leisten können. Und aber das war attraktiv für viele Menschen, in eine Verbindung zu gehen. Und dann gibt's halt diesen Bruch durch das Dritte Reich. Also man muss ja eines mal sagen, der NS-Studentenbund war im Grunde die erste nicht kooperative Studentenorganisation, die den Verbindungen einigermaßen das Wasser erreichen konnte. Das hat es vorher nicht gegeben. Ne? Also nicht kooperative Studentenvereinigungen, die waren randständig. Ne? Und wer nicht in der Verbindung war, war begründungspflichtig. Ne? Und dieser Bruch, der vor allem durch den Nationalsozialismus eingetreten ist und auch die problematische Rolle, die die Mehrheit der Verbindungen bei der Machtergreifung der Nationalsozialisten gespielt hat, das hat zu einem Bruch geführt, dass die vorher vorhandene Symbiose zwischen Universität und Verbindungen sich nach 1945 nicht mehr hat rekonstruieren lassen. Da sind die Verbindungen überwiegend auf Distanz dann zu den Verbindungen, die Universitäten auf Distanz zu den Verbindungen gegangen. Und es gab zwar noch mal eine Nachblüte in den 50er und frühen 60er Jahren, vor allem an kleineren und mittleren Universitäten. Aber letztendlich war der Bruch das Dritte Reich. Ne? Und heute ist es eben so, dass Verbindungen im universitären Bereich randständig sind, was aber nicht bedeutet, dass sie deswegen völlig bedeutungslos werden. Das muss man unterscheiden. Ne? Aber sozusagen diese alte Zeit, also vor allem Kaiserreich und Weimarer Republik, das wird meines Erachtens nicht wiederkehren. Das war ganz bestimmten sozialen, politischen, wirtschaftlichen Voraussetzungen geschuldet, die es heute einfach nicht mehr gibt.
Ja, Zeiten ändern sich.
Ja.
Aber vielleicht ist es auch irgendwo auch unsere Pflicht als Verbindungen, uns den Situationen ja nicht anzupassen, aber das Beste draus zu machen. Also zum Beispiel dann halt auch in Hochschulgruppen halt aktiv zu werden, mit Bundesbrüdern im Studentenparlament und halt auch eine Pro-Verbindungsatmosphäre oder aufzubauen. Ne? Das wäre halt auch mal so, glaube ich, so ein Ansatzpunkt, der da nicht ganz verkehrt wäre.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist halt so, das Verbindungswesen war immer gekennzeichnet durch eine große Heterogenität. Auch man hat sich halt auch immer Konflikte geleistet und so weiter. Ne? Das ist etwas, also das ist natürlich auch in der heutigen Zeit, wo es vor allem, wo der Hauptinhalt des Verbindungslebens ja darin besteht, dass man zunächst mal Nachwuchs gewinnen muss. Ne? Mhm. Das war ja zum Beispiel im Kaiserreich in den 20er Jahren war das ja ganz anders. Da kamen die Studenten in der Regel von selbst. Ne? Aber ich würde auch sagen, die Verbindungen müssen eigentlich mehr sein als irgendwelche Traditionstruppen, die irgendwelche Traditionen pflegen, sondern sie sollten sich als Teil einer modernen Zivilgesellschaft sehen.
Ja, oder auch wieder eine der letzten Schulen der Gesellschaft vielleicht auch wieder werden. Ne? Also, dass man vielleicht Verbindungen halt auch als Schwerpunkt, wie ihr das ja auch im CV mit Scientia zum Beispiel als habt, oder dass man halt auch diese humanistische Prägung des Menschen halt, diese Charakterbildung halt zum Beispiel in den Vordergrund bringt, dass man die Bundesbrüder dahingehend ausbildet, halt eine wichtige Rolle in der Gesellschaft halt später zu übernehmen.
Ja, sicher. Ich meine, das haben Verbindungen ja immer gemacht, dass sie versucht haben, ihre Mitglieder so zu prägen, dass sie in der Lage sind, später politisch, gesellschaftlich, wirtschaftlich tätig zu sein. Und das halte ich auch nach wie vor für wichtig. Und das wäre, meine ich, auch, sagen wir mal, ein Pluspunkt, wenn heute ein junger Mensch sich überlegt, gehe ich in eine Verbindung. Ne? Da sind wir auch wieder beim Lebensbundprinzip, wenn man alte Herren hat, die einem zum Beispiel bestimmte Dinge vorleben und so weiter. Ne? Ja. Also das meine ich schon, dass das etwas ist, was eigentlich zeitlos ist.
Du bist ja auch in der Sudetendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste aktiv. Wie siehst du die Verbindung zwischen vertriebenen Kultur und studentischen Traditionen?
Also es hat ja, also in den Gebieten, aus denen nach 1945 die Deutschen vertrieben wurden, hat es bis in die 30er Jahre eine reiche Verbindung studentische Kultur gegeben. Das muss man also wirklich sehen. Das ist auch ein großer Verlust für die deutsche Universität und auch für das deutsche Studententum, dass das eben irreparabel zerstört wurde. Ich halte es für wichtig, dass die Verbindungen, die dort ursprünglich ihre Heimat hatten, also im heutigen Polen oder im heutigen Tschechien, sich an diese Vergangenheit erinnern. Und meistens führen ja diese Verbindungen auch noch die früheren Städte in ihren Namen und reisen auch dorthin. Also zum Beispiel weiß ich, Winfriedia Breslau zu Münster, die machen das zum Beispiel, oder auch Marcha Breslau zu Aachen. Also da die machen sowas und die sind dort auch willkommen. Das ist eben ganz bemerkenswert. Auch Ferdinandia Park zu Heidelberg weiß ich, dass die noch den Kontakt suchen in die ursprüngliche Heimat ihrer Verbindung eben in Prag. Möglicherweise sind solche Verbindungen auch wirklich ein Ort, wo Erinnerungen an die Kultur des früheren deutschen Ostens, wie man das bezeichnet hat, gepflegt werden können. Und das finde ich sinnvoll, weil ich doch immer wieder auch als akademischer Lehrer merke, dass unter jungen Leuten, die keinen Bezug haben zu den früheren Vertreibungsgebieten, das Bewusstsein, dass diese Gebiete mal ganz wichtig waren für die deutsche Kultur, dass das doch weitgehend verloren gegangen ist. Und ich habe, also wenn ich jetzt mal überlege an meine Forschung und zur Geschichte der vertriebenen Integration, dann muss ich sagen, es gibt da leider kaum Forschungsergebnisse dazu, aber ich habe den Eindruck, dass die ehemals ost- und sudetendeutschen Verbindungen doch einen sehr wichtigen Beitrag zur Neubeheimatung der Vertriebenen in Westdeutschland geleistet haben. Auch deshalb, weil diese Verbindungen in der neuen Heimat Vertriebenen und Einheimischen eine Verbindung studentischer Heimat boten. Es gab eben keinen Rückzug, nur auf heimatvertriebenes Klientel. Also beispielsweise bei der Ferdinandia Prag zu Heidelberg, wo mein Bruder alter Herr ist, da weiß ich das. Also da habe ich ja noch alte Herren kennengelernt, die noch aus Prag stammten. Und da konnte man sehen, dass in den 50er Jahren, dass sie natürlich Nachkommen von Sudetendeutschen aktiv geworden, aber auch viele nicht und nicht Sudetendeutsche. Und das hat dazu geführt, dass die Verbindung auch neu beheimatet wurde in Heidelberg eben. Und da gab es eine Gesprächsatmosphäre zwischen Vertriebenen und Nichtvertriebenen. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nach meinem Eindruck bisher kaum erfasst worden ist.
Interessant, da haben wir ja dann ein Desiderat jetzt gerade
mal jeden Fall,
wieder hingewiesen. Ja, es ist ja spannend zu sehen. Ich meine, viele Kooperierte haben ja halt auch vertriebenen Wurzeln. Also, ja, wie wir es ja eben auch schon anklingen haben lassen. Da können ja, glaube ich, auch vor allem auch Verbindungen, glaube ich, auch ein bisschen so die Traditionspflege halt, glaube ich, wieder auch aufleben lassen, indem man sich halt auch in Form von Vorträgen, Vortragsabenden vielleicht auch mit diesen verlorenen Gebieten halt auch auseinandersetzt halt.
Ja, natürlich. Also das ist, glaube ich, auch etwas, also soweit ich da Einblicke habe, was in diesen Verbindungen schon passiert. Und wie gesagt, das halte ich für wichtig, weil das ist ein Teil des akademischen Deutschlands, den es nicht mehr gibt. Aber als Traditionsgemeinschaften, die Verbindungen eben auch sind, ist es, glaube ich, unsere Aufgabe, zumindest die Erinnerung daran zu pflegen und diese Erinnerung zu nehmen als Brücke in die heutigen Gesellschaften dort. Also ich höre immer wieder, dass also beispielsweise in Breslau oder auch in Prag dass das durchaus positiv aufgenommen wird von den Menschen, die, die dort leben. Und also ich kann mich noch erinnern, die alten Prager, die ich noch bei der Ferdinandea kennengelernt habe, die waren ja ganz stark geprägt von ihrer Diskriminierung in den 20er und 30er Jahren. Und die haben zum Beispiel, die waren immer ganz zurückhaltend, so von wegen, ach, nach Prag gehen bloß nicht und so, ne? Und weil die halt auch gewohnt waren, dass in den 20er und 30er Jahren die angefeindet wurden als Korporierte. Das war ja, das Prager Verbindungsmilieu war ja ganz schwierig aufgrund dieser ethnisch bedingten Auseinandersetzungen. Und da habe ich dann wiederum gehört, dass sich das mittlerweile total geändert hat. Ne? Also diese neue Generation von Ferdinanden, die ja gar nicht mehr aus der Gegend stammt, die sind da im Grunde ohne große Erwartungen hin und einmal festgestellt, Mensch, geht doch, ne? Die alten Feindbilder, die sind vielleicht noch da, aber die spielen nicht mehr die Bedeutung. Und so entsteht Versöhnung, glaube ich. Ne? Und zwar auf eine ganz einfache Art und Weise, dass Menschen miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, der Dialog ist da immer wichtig. Also das öffentliche Gespräch ist ja auch Teil der demokratischen Gesellschaft. Und da kommen wir auch auf den Punkt, du bist ja auch Vertrauensdozent der Hans-Seidel-Stiftung. Da hast du ja viel mit jungen Menschen auch noch zu tun, die ja nicht korporiert sind. Also wie erlebst du denn deren Einstellung zu Traditionen und Verbindungen? Weil du bist ja wieder Teil der In-Group, aber muss es ja auch in dem Fall als eine Person der Out-Group betrachten.
Ja, also ich meine, ich erlebe immer wieder, also meine Stipendiaten, wenn ich von denen jetzt mal so spreche, die wissen das, dass ich in der Verbindung bin. Wir machen auch immer wieder mal eine Veranstaltung auf dem Gotenhaus und so und das finden die eigentlich alle ganz toll. Es ist auch mal einer von meinen Stipendiaten dann bei uns aktiv geworden. Also ich übe da keinen Druck aus und ich will da auch niemanden bekehren oder irgendwas, sondern das ist für mich auch, sagen wir mal, Teil eines Konzepts, dass ich sage, wir sehen einfach Verbindungen oder ein Verbindungshaus als ganz normalen Veranstaltungsort. Und das wird eigentlich auch positiv aufgenommen. Und das ist ja auch für meine Bundesbrüder wieder mal eine Möglichkeit, zum Beispiel mit Stipendiaten der Hans-Seidel-Stiftung ins Gespräch zu kommen. Vielleicht wollen die sich ja mal bewerben um ein Stipendium. Die Hans-Seidel-Stiftung an sich, würde ich sagen, steht dem Verbindungswesen durchaus positiv gegenüber. Das verwundert auch nicht, weil ja sowohl die Seidel-Stiftung selbst als auch die CSU als Partei, der die Hans-Seidel-Stiftung nahesteht, immer stark von Verbindungsstudenten geprägt war. Jetzt in der Gegenwart Markus Söder ist Mitglied der Burschenschaft Teutonia Nürnberg im Schwarzburgbund und Innenminister Joachim Herrmann ist CVer. Da kann man das eben sehen. Also insofern gibt es da jetzt keine Diskrepanzen also zwischen Hans-Seidel-Stiftung und dem Verbindungswesen, würde ich sagen. Gibt natürlich bestimmt auch welche, die das nicht so toll finden, aber ich habe da jetzt ehrlich gesagt noch keine negativen Erlebnisse gehabt.
Die Einladung an beide geht raus, ja. Hier mal in den Talk reinzukommen. Ja. Sag mal, wenn du eine Verbindung heute komplett neu gründen könntest, welche drei Dinge würdest du unbedingt mit einführen und welche drei Couleur studentischen Traditionen würdest du weglassen?
Ja, das ist gar nicht so einfach. Also ich würde mal sagen, Lebensbund, Farben tragen und ein funktionierendes Mentorensystem. Also damit meine ich Bursch und Fuchs. Also das scheint mir doch konstitutiv zu sein für eine Verbindung. Unschlüssig bin ich mir, was jetzt gemischtgeschlechtliche Verbindungen anbelangt. Ich meine, heutzutage würde man wahrscheinlich, wenn man eine Verbindung vollkommen neu gründet, würde man vielleicht sagen, man nehmen Männer und Frauen auf. Allerdings muss ich sagen, der Männerbund hat eine lange Tradition und hat sich irgendwo auch bewährt. Ne? Also das andererseits meine ich allerdings auch, die Gründung und Förderung von Frauenverbindungen, die ist mit Sicherheit wichtig, weil wir nun einmal in einer Gesellschaft leben, in der Frauen gleichberechtigt sind und weil es eben auch, sagen wir mal, wenn wir sagen, wir wollen ein Männerbund bleiben, dann müssen wir auf der anderen Seite auch sagen, muss es ein Angebot für Frauen geben, die an sowas interessiert sind. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich in Würzburg erlebt habe. Wir haben da drei Frauenverbindungen und da gibt es unter anderem die Salia. Also die hat den gleichen Namen wie die frühere jüdische Verbindung, aber da gibt es also keinen Zusammenhang jetzt. Und da ist zum Beispiel unsere jetzige Landtagsabgeordnete, Dr. Andrea Beer, die ist zum Beispiel hohe Dame, wie das bei denen heißt, bei der Salia. Und die Andrea kenne ich noch aus gemeinsamen aktiven Zeiten. Ich bei der der Gotia und sie bei der Salia. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, wo man halt auch sieht, also das, was wir als Männerbünde am Verbindungswesen schätzen, dass man Menschen kennenlernt und dass daraus sowas wie eine Lebensfreundschaft entsteht. Das klappt auch mit kooperierten Frauen und jetzt in dem Fall jetzt mit der Andrea Bär. Das ist eben etwas, wo man sieht, gerade wenn wir sagen, wir bleiben Männerbünde, müssen wir eigentlich ein positives Verhältnis zu Frauenverbindungen haben. Das ist meine tiefe Überzeugung und sollten mit denen auch zusammenarbeiten.
Das unterschreibe ich dir voll und ganz.
Ja. Weglassen, das ist natürlich so eine Sache. Für mich als TVer ist das Schlagen eigentlich entbehrlich. Ne? Jetzt auf der anderen Seite, wenn heute junge Männer sagen, wir gründen eine schlagende Verbindung, warum soll man das denen verbieten? Ne? Also das insofern, das gehört zur verbindungsstudentischen Tradition dazu. Und wenn jemand das machen will, warum denn nicht? Wichtig ist mir, das habe ich glaube ich vorhin schon mal gesagt, Traditionspflege nicht mit Traditionshuberei zu verwechseln. Ne? Traditionshuberei ist Dreschen von leerem Stroh. Da habe ich auch manche Erfahrungen in der Richtung gemacht und Traditionen muss man reflektiert pflegen und das halte ich für sehr wichtig und gerade auch also in bestehenden Verbindungen, aber auch bei Neugründungen, wenn man sich überlegt, wie macht man das? Keine Traditionshuberei, das halte ich für verfehlt.
Das ist ein verdammt guter Punkt, den du da aufbringst. In meiner Gotia, wir haben ja kein Haus, aber ich träume ja manchmal davon, wie es ist, ein Haus zu haben. Mhm. Da frage ich mich so, wir sind ein Bund, der 1963 gegründet ist. Wir sind eine Aktivitas, die jetzt leben. Wir haben kein Haus, was wir über die Generation jetzt mitgetragen haben. Wenn wir mal uns ein Haus holen, soll das dann unbedingt auch eine Villa sein, dass man das Gefühl hat, uns gibt es seit 1890 mit holzvertäfelten Wänden, was natürlich sehr akademisch und sehr erhaben ist und auch keine Kritik an diesem Stil an sich ist. Mhm. Wäre es nicht eher angebracht, als eine Verbindung, die das gerade macht, einen moderneren Stil in der Einrichtung halt zu haben? Also selbst wenn es halt IKEA-Möbel sind, dass es halt auch eine Widerspiegelung des Zeitgeistes, in dem dieser Bund groß geworden ist. Also, dass man zum Beispiel... Ich habe immer mal überlegt, so wenn wir jetzt im Lotto gewinnen, einer von uns gewinnt den 90 Millionen Euro Jackpot halt, ne? Und wir gehen hin und kaufen uns ein Haus. Ist da nicht eher angebracht, eine moderne Villa halt zu kaufen, die aus Glas, Beton, Stahl besteht, was sagen wir mal, das also gehobenes Level des Lebens heute widerspiegelt, so wie das Verbindungshaus ja in der damaligen Zeit, also wo ja viele Häuser dann, sagen wir mal, am Anfang des 20. Jahrhunderts dann gekauft, gebaut worden sind, ja, deren ja, elitären Lebensstil halt wieder gespiegelt hat. Ist das nicht angebracht? Also, dass wir dann da Le Corbusier-Möbel zum Beispiel haben, statt Chesterfield-Möbel. Also.
Ja, ich meine, sowas hat es ja immer gegeben. Die Geschichte des Verbindungshauses, das ist ja auch ein Desiderat der kunsthistorischen Forschung. Das müsste man dringend mal machen. Ne? Weil wenn man sich mal einen Überblick verschafft über Verbindungshäuser, so seit der Reichsgründung, da geht es ja ungefähr los, dass also Verbindungshäuser gekauft werden.
Ich glaube, 1886, ne? Corinna in Tübingen war das erste Verbindungshaus, glaube ich, was explizit als Verbindungshaus gekauft oder gebaut worden
ist. Ja, also Corinania Würzburg ist auch recht alt. Die haben damals das Huttenschlösschen gekauft. Das war so ein Barockschlösschen. Das ist ungefähr die gleiche Zeit, aber das stimmt. Also das so 1880er Jahre, kann man sagen. Ja. Und wenn man sich mal diese 150 Jahre jetzt ungefähr anguckt, ne, stellt man auch fest, dass natürlich Verbindungshäuser immer bestimmten Moden unterworfen waren. Und es gab und gibt moderne Verbindungshäuser. Wir hatten in Würzburg mal eine Burschenschaft, die Burschenschaft Zimbria. Die gibt's leider nicht mehr. Die haben im Zweiten Weltkrieg ihr Haus verloren. Und dann haben die nach dem Zweiten Weltkrieg ein neues Haus gebaut. Das war ein Bungalow mit Flachdach. Ne? Mhm. Also ich habe das als Aktiver noch erlebt. Das war faszinierend. Ein Verbindungshaus wirklich in ganz modernen Strukturen. Es gab aber alles, was das Haus einer Burschenschaft haben muss. Es gab einen Kneipsaal, es gab einen Paukraum und alles Mögliche. Ne? Aber die haben das modern interpretiert. Fand ich faszinierend. Dieses Haus ist leider abgerissen worden und man hat ein neues Haus draufgestellt. Das ist eigentlich schade. Ne? Aber beispielsweise bei uns in Würzburg, der Wingolf, die hatten nur eine Etage und dann haben sie um 1980 eine alte Villa gekauft. Ne?
Das, jetzt die kenne ich, da war ich ganz oft.
Die kennst du und da denkt man, Mensch, die sind aber alte Verbindung. Ne?
Also, ja, ja.
Aber das Haus, also das, aber das ist sozusagen, das haben die erst vor gut 50 Jahren haben die das gekauft, oder 40 Jahren haben die das gekauft. Ne? Dann ist zum Beispiel das Würzburger Chor Franconia, die hatten so eine richtige Gründerzeitvilla vor dem Krieg, das ist zusammengebombt worden. Heute sind die in einer recht modernen Villa, die in den 30er Jahren entstanden ist, so im Bauhausstil. Ne? Ja. Ist auch faszinierend, ein Chor in einem modernen Haus. Und ich würde sagen, also ein Verbindungshaus, da muss es bestimmte Räumlichkeiten und Funktionen geben, die man nun einfach hat. Wie man das künstlerisch und architektonisch ausdrückt, das ist in der Tat auch eine Zeitgeistsache. Und da gibt es auch, wenn man mal genau hinschaut, gibt es das seit 150 Jahren, dass Verbindungshäuser sich immer dem Zeitgeist anpassen.
Du bist Vorsitzender oder Schatzmeister in einem Studentenwohnheim und plötzlich fühlt sich alles nur noch nach Finanzamt und Haftung an? Dann brauchst du Profis. Den Verband für Studentenwohnheime in Bonn. Partner von über 150 Studentenwohnheimen in ganz Deutschland seit über 72 Jahren. Rechtssicherheit, automatisierter Spendeneinzug, Musterverträge, Cloudzugriff, Haftungsdach und persönliche Beratung, alles inklusive. Für nur 450 Euro im Jahr plus 3,5% auf die Spendeneinnahmen. Alle Infos in den Shownotes und du hast den Kopf frei fürs Wesentliche.
Ja, das ist ja auch so ein Punkt, und zwar die Anforderungen, die gestellt werden an dieses Haus und die Ausführung letztendlich. Da kam mir direkt gerade das Kloster La Tourette in Frankreich in den Sinn, was ja von Le Corbusier gebaut worden ist, was ja aus heutiger, also ich muss sagen, ich habe das in der Doku gesehen, also mich hat das, also ich habe ein vielschwältiges Verhältnis zum Brutalismus. Ich verstehe, warum er entworfen worden ist, und manchmal finde ich es auch schön. Und mein Haus hat ja auch gewisse brutalistische Elemente, der frühen 80er, wo das ja noch ein bisschen Stil war und eine Übergangsphase ist. Aber dieses Kloster La Tourette erfüllt hier alle Anforderungen eines Klosters. Da sind ja alle Räumlichkeiten drin, die ein Kloster haben muss, von den Zellen über das Refektorium, über die angeschlossene Kirche, die Kapellen, die da drin sind. Und da ist ja auch diese Lösung gefunden worden, was du ja gerade gesagt hast. Ja. Man hat eine komplett neue, also neuere äußere Hülle, aber im Kern sind die Anforderungen drin. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch für Verbindungen das der Fall, wie du es ja auch gerade mit der Bauhausvilla gesagt hast in Heidelberg. Ja. Das ist ja auch eine Lösung. Und ist auch gut zu hören, dass man da mal ein bisschen drüber geredet hat. Und für die Leute da draußen, die Kunstgeschichte studieren, hier ist ein Desiderat. Ne?
Also. Ja, nee, also es gibt vereinzelte Veröffentlichungen, es gibt Bildbände und so weiter, aber das hat noch nie jemand historisch untersucht.
Es gibt die schönsten Chorhäuser Deutschlands.
Ja, es gibt so einige Veröffentlichungen, das wären im Prinzip Quellen für sowas. Ne? Aber dass man mal systematisch schaut, warum haben die eigentlich so gebaut und nicht anders und so, dass man mal Kategorien entwickelt, bestimmte Mode Erscheinung und so, wüsste ich nicht, dass es das gibt.
Ja, sehr, sehr spannend. Ja, dann lass uns doch jetzt mal zum Abschluss kommen. Was würdest du einem jungen Menschen sagen, der sich für eine Verbindung interessiert, aber noch zögert?
Also ich würde sagen, er sollte das Verbindungswesen testen im Rahmen der Fuchsenzeit und diese Zeit als Herausforderung sehen, mit dem Ziel, die eigene Komfortzone mal zu verlassen. Das ist, also ich habe so den Eindruck, früher, ich komme ja noch aus einer Zeit, wo es noch die Wehrpflicht gab, da hat man mit der Wehrpflicht die Komfortzone verlassen.
Aber sowas von.
Und vielleicht kommt das jetzt ja wieder mit der Wehrpflicht. Aber es ist natürlich so, dass die Fuchsenzeit, das ist ja, wie man früher mal gesagt hat, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, das gilt auch für die Fuchsenzeit. Und das ist vielleicht etwas, was heutigen jungen Leuten schwerer vermittelbar ist, als uns das damals vermittelbar war. Ne? Und insofern ist eine Fuchsenzeit eine Zeit, in der man eine ganze Menge lernen kann, in der man sehr viel Spaß haben kann, aber wo man auch lernen muss, sozusagen sich in eine Gemeinschaft einzufügen. Und das kann man eigentlich am besten, indem man es mal ausprobiert.
Das sind doch schöne Abschlussworte. Matthias, danke, dass du da warst.
Gern geschehen.
So, liebe Zuhörer, geht mal wieder bummeln auf anderen Häusern, das ist auch schön. Tschüss.
Bevor wir die Folge für heute schließen, noch ein persönliches Wort. Warum hören wir Podcasts? Weil wir nach Geschichten suchen, die uns bewegen, nach Gedanken, die uns weiterbringen und nach Menschen, die uns verstehen. Laberlümmel, der Corpo-Talk, ist mehr als ein Podcast. Er ist der Anfang einer Bewegung. Wir Kooperierte, die etwas verändern wollen. Die wissen, die Welt da draußen versteht uns oft nicht. Aber hier tun wir es. Und wenn du mehr willst, mehr Tiefe, mehr Austausch, mehr wir, dann werde Teil unserer Community auf Patreon. Kein Algorithmus, kein Lärm, nur echter Dialog. Dort erwarten dich exklusive Inhalte, Videointerviews und der direkte Austausch mit uns Hosts und den engagiertesten Hörerinnen und Hörern. Wenn du glaubst, dass Gemeinschaft heute wichtiger ist denn je, dann komm zu uns. Den Link findest du in den Shownotes. So Leute, macht es gut. Dreaming after you. Loving you is my problem.